die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Rette Vogt und bei mir im Podcaststudio hockt der Thomas Schwendener. Wir reden über sein Thema von der letzten Woche oder vielleicht sogar Monaten, die Blockchain mit allem, was dazugehört. Tom, wieso hast du dich die letzten Wochen und Monate mit der Blockchain auseinandergesetzt? Was war der Reiz in diesem Thema? Wieso hast du dich für das entschieden?
Ja, eigentlich datiert die Idee dafür schon fast ein halbes Jahr zurück, würde ich sagen. Das war noch gewesen, bevor die ganzen Kurse eingebrochen sind. Es ist gerade so ein neuer Hype aufgekommen. Oder man hat irgendwie mehr angefangen darüber zu reden, über so das Thema NFTs, über das Thema Web3 und so weiter. Und das ist einfach eine Geschichte, die schon immer im Raum, also die Blockchain-Thematik, die ist eigentlich seit ich bin seit IT bis in 5 Jahren immer wieder auftaucht. Und vielfach ist darüber diskutiert worden, ohne dass man wirklich so das Fundament richtig mal eruiert und verstanden hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Anspruch gewesen, das ein bisschen aufzuarbeiten und gleichzeitig zu schauen, wo steht eigentlich die Schweiz in diesem Thema.
Und was waren deine Erwartungen gewesen, bevor du mit der Recherche angefangen hast? Was hast du gehofft, herauszufinden?
Ja, also zum einen mal wollte ich sicher wissen, wie geht es den verschiedenen Projekten, die wir darüber geschrieben haben im Verlauf der letzten 5 Jahre. Da gibt es ja grosse Sachen gegeben, wo auch grosse Konsortien drin sind und so. Das habe ich mal angeschaut. Dann wollte ich auch wissen, was ist im Crypto Valley. Weil ich bin 2018 an einer riesigen Konferenz gewesen, mit Bundesrat und mit Abgesandten von riesigen Konzernen, Startups von Shanghai und weiss ich nicht wo. Und da ist es ein bisschen ruhiger geworden, auch wegen der Pandemie wahrscheinlich. Das hat mich jetzt mal auch interessiert. Und eben auch mal einfach die technischen Grundlagen, jetzt ohne wirklich so in Kryptologie oder so, das verstehe ich nicht. Oder? Aber zum so das Grundkonzept, was löst der Blockchain überhaupt an Problematiken? Und was ist versprochen worden, um das mal so ein bisschen in Auslegeordnung zu machen?
Und jetzt, wenn du zurückschaust, die Recherche ist beendet, die Serie ist veröffentlicht mittlerweile. Sind deine Erwartungen erfüllt worden oder hast du das herausgefunden, was du erhofft hast?
Ich würde schon sagen, also ich glaube, ich habe vieles gelernt dabei zumindest. Ich denke, es ist nicht nur für mich neue Erkenntnisse erzeugt worden mit der Artikelserie. Ich glaube, so etwas, dass man das so systematisch angelegt hat in der Schweiz, ist mir auch nicht bekannt gewesen bislang. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen ein Novum gewesen, so ein bisschen ein Reality-Check quasi auch zu machen. Es ist natürlich gerade beim Abschluss von der Recherche dann der Einbruch von diesen Kryptokursen gekommen. Und das hat natürlich die ganze Situation nochmal verändert. Gerade weil im Crypto Valley viel so Finanzprojekte gemacht werden, also auch Tokenisierungen auf der Blockchain, also so, Abbildung von Assets, wo man nachher kann investieren drin und sie verkaufen und so weiter. Und das ist natürlich auch befeuert durch die Kryptokurse und die sind dann eingebrochen. Also jetzt hat sich die Situation nochmal verändert. Ich habe dann nochmal kurz dahinter gehen, aber die ganze Tiefe habe jetzt dort nicht mehr gehen können. Das wäre vielleicht einmal noch eine Folgegeschichte.
Aber es hat ja vermutlich keinen Zusammenhang, die neue Recherche und der Crash der Kurse, oder?
So viel Wirkpotenzial würde ich uns jetzt nicht zuschreiben und es ist auch ein bisschen vorher gewesen, zeitlich auch.
Aber was hat denn zu diesem Crash oder zu einem Kurseinbruch geführt? Hat es da ein bestimmtes Ereignis gegeben? Hast du das herausgefunden oder angeschaut? Oder eben die Kriegserklärung von Russland auf die Ukraine hat jetzt noch einmal zu einem Kursrückgang geführt, habe ich heute gelesen. Was waren sonst Gründe gewesen?
Also der Hauptgrund, würde ich behaupten, das war die Ankündigung von der US-Zentralbank, das Zinsniveau anzuheben, beziehungsweise die grosse Aufkaufgeschichte, wo sie verschiedenste Finanztitel aufgekauft haben, während der Pandemie zum Kurs stützen, dass sie da restriktivere Geldpolitik machen wollen. Und es hat sich damit natürlich auch die Illusion zerstäubt, dass Blockchain-Assets oder Bitcoin jetzt im Spezifischen, dass das eine sichere Anlage ist, so wie ein virtuelles Gold. Also das hat sich aufgelöst, die Illusion. Oder? Die hat auch bestimmte Hintergründe, historische natürlich.
Ja, es sind nicht nur die Amerikaner, die da dahinter sind, es sind ja andere Länder, die den Handel mit Kryptowährungen regulieren wollen, die das im Griff haben. Eben China, Kasachstan, andere haben da ein Auge getroffen oder den Hang getroffen, kann man sagen, oder?
Ja, das ist natürlich der zweite Punkt. Also ich habe im ersten Podcast, den wir dazu gemacht haben, habe ich ja behauptet, das Land könnte verbieten den Handel mit Bitcoins auf seinem Hoheitsgebiet. Das hat ein bisschen für hämische Kommentare gesorgt teilweise. Jetzt hat die EU tatsächlich bereits Drohungen ausgesprochen, dass es sein könnte, dass Bitcoin verboten werden. Ich meine, das kann man ja nicht unterbinden, aber es wird ein illegaler Akt. Und ein souveräner Staat kann auf seinem Hoheitsgebiet Sachen natürlich verbieten. Und das ist natürlich verbunden mit der Vorstellung von diesen Crypto-Boys, sage ich mal, die wirklich so auch Libertäre sind, also wo die Vorstellung haben, ein Staat bräuchte es eigentlich gar nicht. Man müsste sowieso möglichst beschränken, seine Befugnisse und so weiter. Faktisch haben wir Staaten, die Polizei und Armee haben. Also ich meine, die könnten schon irgendetwas wünschen, aber wenn der Staat entscheidet, dass es so ist, dann, ja, dann ist es einfach so.
Aber es ist natürlich viel schwieriger, etwas Digitales zu verbieten als etwas Physisches.
Ja, das ist bestimmt so. Aber eben, wenn das natürlich illegalisiert ist, muss man dann bei Transaktionen seine Identität immer verschleiern. Also man macht sich halt strafbar, falls Bitcoin-Transaktionen in der Schweiz verboten würden, oder? Das heisst nicht, dass man es nicht machen kann, aber die Strafverfolgung könnte da dann natürlich dahinter gehen.
Genau, und wenn wir darauf kommen, was Blockchain ausmacht. Blockchain ist ja sehr technisch. Kannst du erklären, in wenigen Worten, wie du die Blockchain verstehst oder gelernt hast zu verstehen in deiner Recherche?
Ja, also vielleicht einmal noch ganz einordnend, oder? Es wird viel über die ganzen Assets, die auf der Blockchain sind, diskutiert, die eben Spekulations-, Absicherungs-, Investitionsobjekte sind. Häufig ist die technologische Grundlage gar nicht bekannt bei den Leuten. Und im ersten Text wollte ich dann mal auf den Grund gehen und habe eine Definition übernommen von einem Informatikprofessor, der sich am Bitcoin-Whitepaper anlehnt, wo 2008 publiziert wurde, ist im Höhepunkt der Finanzkrise eigentlich oder am Ursprung der Finanzkrise, wo eigentlich genau ein Problem löst, nämlich in öffentlichen Datenbanken oder öffentlichen dezentralen Datenbanken das Double-Spending-Problem zu lösen, also dass nicht Transaktionen zweimal gemacht werden kann mit dem gleichen Coin, beziehungsweise dass dann Datenbanken eben verschiedene Zustände haben. Und das ist für eine öffentliche, dezentrale Datenbank gelöst worden. Das ist ein Durchbruch 2008, der den Hype ausgelöst hat. Darum scheint mir die Definition auch sinnvoll zu sein. Im Verlauf der Recherche habe ich dann aber gesehen, dass eigentlich die allermeisten sogenannten Blockchain-Projekte Distributed Ledger Technology Projekte sind. Also dezentrale Datenbanken, die aber entweder privat sind oder einen beschränkten Zugang haben, sodass sich das Problem ganz anders stellt. Nämlich so, wie man es eigentlich schon seit etwa den 1980er Jahren beforscht und es auch schon länger Lösungen gibt dafür.
Jetzt stellen wir zwei Fragen. Die erste ist, wieso ist Double Spending ein Problem? Und die zweite ist, ist in dem Fall Blockchain einfach häufig einfach als Marketing-Term missbraucht worden, um Investorengelder zu holen?
Ja, vielleicht zum Ersten ganz kurz. Die kurze Antwort ist ja, das ist ein Problem. Es wird nämlich das System komplett infrage stellen. Also wir können ja nicht miteinander Handel treiben oder Transaktionen machen, wenn die Datenbanken, die wir jeweils haben, verschieden sind. Ich kann dir ja nicht einen Franken überweisen und gleichzeitig den gleichen Franken jemand anderem. Und du gehst davon aus, dass du den Franken hast und die andere Person auch. Das heisst, es würde das Geld ja, also es würde
vermehren, oder?
Ja, also es würde zu inkongruenten Zuständen führen und es würde das System zusammenbrechen lassen. Also es wäre gar nicht, ich würde mich nicht mehr darauf bewegen dann.
Ja, also. Ich habe mir jetzt so vorgestellt, ich gebe dir 10 Franken und du kaufst mit diesen 10 Franken einen Hamburger. Aber es ist dann ein anderes Problem. Die 10 Franken wäre, wenn wir die in eine Kopie rein tun, eine Kopie davon machen und ich gebe dir die richtigen 10 Stutz und die Kopie davon gebe ich dem Philipp als Beispiel.
Das kann man sich etwa so vorstellen, ja. Genau.
Für so einen Crypto-Dummy wie ich bin, ist das eine relativ simple Erklärung. Aber wenn wir zurückkommen, eben, du hast angetönt, dass hinter vielen Blockchain-Projekten eigentlich Distributed Ledger-Projekte gestanden sind. Und das führt bei mir zur Annahme oder zum Vorwurf, dass man die Blockchain als Marketing-Term missbraucht hat und gesagt hat, wir sind eine coole Blockchain-Bude, geben uns einen Haufen Geld. Und dabei stimmt es gar nicht.
Ja, man kann es schon so zusammenfassen. Also in der Anfangszeit hat es natürlich viele Hoffnungen gegeben. Also ich habe auch mit Projektleitungen geredet, die gesagt haben, dass sie sich auf dem Hype ein bisschen mittreiben lassen und wirklich gemeint haben, sie müssen nicht auch Blockchain aufsetzen, öffentliche. Auf der anderen Seite haben mir auch Leute gesagt, dann aus so dem Projektumfeld, dass man tatsächlich halt unter dem Begriff auch einfacher können Geld sammeln. Ich würde das jetzt auch nicht als bewusste Irreführung bezeichnen, weil es gibt ja breitere Bestimmungen von Blockchain. Aber es widerspricht halt dem Hype, oder? Weil der Hype ja wirklich entstanden ist wegen dem Durchbruch von 2008. Und gerade Corporate Blockchain-Projekte von Firmen, wo grosse, verlässliche Intermediäre, also Mittelsmänner dabei sind, oder Firmen, die als Mittelsmänner können auftreten können, die brauchen das einfach schlicht und einfach nicht.
Zu was führt das? Oder wie, was bedeutet das konkret? Wir haben im ersten Podcast gesagt, der Hype ist vorbei. Können wir da nach Abschluss von der Serie immer noch dazu stehen, zu dieser Aussage?
Ja, es ist natürlich die Frage, was man unter dem Hype versteht. Also unter dem Hype ist natürlich vieles transportiert worden, von wegen, es ist ja hingegangen bis zu dezentralen Nationen, die Auflösung von irgendwie einem Zentralbanksystem. Also ich meine, man sieht jetzt 2008 und jetzt nochmal gesehen, wie wichtig das Geldpolitik ist. Also dass man durch Geldmengensteuerung auch die Wirtschaft stabilisieren kann. Das ist ja der Auftrag auch von der Zentralbanken, dass sie aufs Preisniveau und auf die Stabilität von der Nationalökonomie schauen. Das ist Humbug, was da behauptet worden ist von diesen Krypto-Jüngern. Und das ist auch von Anfang an immer schon das Problem gewesen, dass sie nur technologisch gedacht haben, dass sie ihre libertären Ideologien so verfolgt haben. Blockchain-Idee, die ursprünglich ist eine eminent politische, gesellschaftliche und ökonomische Fragestellung. Und das verkompliziert natürlich das Ganze nochmal. Und um auf die Frage vom Hype zu kommen, das ist vorbei, würde ich behaupten. Aber es ist natürlich viel Geld in den Bereich geflossen. Das heißt, es gibt viele Startups, Projekte, Firmenansätze, die mit verteilten Datenbanken, wo auch Aspekt von der Blockchain integrieren, sage ich mal, Zwerg sind. Und da werden wir wahrscheinlich auch noch Projekte miterleben, die wahrscheinlich erfolgreich umgesetzt werden. Mir haben auch Leute gesagt, und das kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen, aber es scheint mir jetzt auch nicht ganz unplausibel, dass es zum Beispiel in gewissen Bereichen Basis-Blockchain kann geben, also ein öffentliches, dezentrales System, wo jeder einen Knotenpunkt eröffnen kann und auch an der Validierung der Transaktionen mitschaffen quasi. Auf deren dann aber auf weiteren Layers die ganzen Use Cases oder zum Beispiel Firmen können Produkte anbieten, die dann aber reguliert werden können. Oder? Weil das ist eine grosse Frage immer, wie reguliert man denn das Geschäft, wo es ja um viel Geld geht und wo es eben auch halt beim Bitcoin häufig um Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten geht.
Das scheint mir relativ zentral, dass die Währung muss reguliert werden, dass sie einigermaßen akzeptiert wird, global gesehen. Sonst ist der Kurs so dermaßen volatil. Wenn man es jetzt im Bitcoin sieht, mal auf, mal runter, das ist einfach ein extremes Investitionsrisiko, unter anderem.
Ja, das ist der grosse Widerspruch, oder? Also, wenn man keine Geldmengenregulation macht und wenn man das einfach als quasi naturwüchsig sich reproduzierendes System sieht, und gleichzeitig Leute hat, die stark investieren, auch mit viel Power, oder? Es wird auch darüber geredet, inwiefern sind das Manipulationen von Konsortien teilweise, oder? Wo da bewusst den Preis bestimmen, um von diesen Effekten zu profitieren. Solange das so ist, wird der Bitcoin nie eine stabile Währung. Das heisst, er ist für verbreitete Handelstransaktionen gar nicht tauglich. Wenn man aber eine zentrale Instanz installiert, dann ist man wieder bei der Zentralbank-Frage, oder? Also wer macht das? Und das kann, also dann macht es wirklich auch gar keinen Sinn. Man sieht ja, Zentralbanken sind ja auch an der Testung und Entwicklung von digitalem Geld. Das ist etwas ganz anderes als Blockchain-basierte Kryptowährungen, weil das ist von der Zentralbank reguliert, das System, oder? Das ist ganz ein anderer Ansatz.
Funktionieren denn beide Ansätze parallel und jeder für seinen eigenen Zweck? Oder können die miteinander gegenläufig existieren? Macht das Sinn?
Also ich bin der Überzeugung, dass die unregulierten Kryptowährungen nie die Funktion von Währungen übernehmen werden. In einem verbreiteten Sinn. Man könnte jetzt auch noch El Salvador anschauen, wo es ja zuerst mal zu riesigen Verwerfungen gekommen ist, wo sie das einführen wollten. Bezeichnend ist auch, dass es ein Land ist, wo dem geht es wirklich schlecht. Währung zerfällt, oder? Und das war irgendwie der Versuch von einem Ausweg. Das heisst, die Sachen werden Investitionen und Spekulationsobjekte bleiben. Hingegen digitale Zentralbankwährungen, die haben ganz eine andere Funktion, oder? Das ist dann ein Mittel, mit dem man Handel betreiben kann, oder? In einem regulierten Umfeld.
Jetzt kann man uns schon sehr vorwerfen, dass wir nichts wissen, aber alles besser. Aber wir sind nicht die Einzigen, die das sagen, sondern noch Grössinnen wie der Elon Musk, sage ja, vergleichbare Sachen, wie jetzt du gesagt hast.
Ja, um jetzt da unbeliebt zu machen bei unserer Hörerschaft, ich würde jetzt Elon Musk in dieser Frage ehrlich gesagt nicht als grosse Referenz anführen, glaube aber es haben auch Leute gesagt, die bezüglich Blockchain-Technologie und Kryptowährungen ökonomischen Sachverstand mitbringen, technologischen Sachverstand, wo jetzt auch meine Einschätzungen natürlich darauf beruhen. Ich meine, am Schluss, wie gesagt, sind das ja immer interdisziplinäre Einschätzungen. Ich halte eben auch die Frage von der Blockchain nicht primär für eine technologische Frage. Also natürlich gibt es technologische Probleme, die bis heute ungelöst sind, zum Beispiel von der Konsensproblematik, die extrem energieintensiv ist und andere bislang sich noch nicht können durchsetzen können. Aber generell ist es politische Frage. Also was reguliert man wie? Was lässt man zu? Und eine ökonomische Frage. Was für Funktionen muss Geld erfüllen, damit es innerhalb unserem System die entscheidenden Funktionen kann erfüllen, wie Wertabsicherung oder eben auch dann das Entscheidende, dass man Handel treiben damit. Und das ist beim Bitcoin bei so einer volatilen Angelegenheit einfach nicht der Fall.
Was bleibt bei dir übrig am Schluss von deiner Recherche? Was ist dein Fazit von dieser Arbeit, die du geleistet hast? Was ist die Zusammenfassung vom Blockchain Report?
Gestern ist ja mein Fazit rausgekommen, in der Langform. In der Kurzform würde ich sagen, was wir jetzt auch schon diskutiert haben, es war wirklich sehr viel Hype gewesen. Es sind viele Illusionen rum gewesen, die mittlerweile zerstäubt sind. Und auch weiter zerstäubt werden. Und jetzt gerade angesichts dessen, dass die EU-Sanktionen angedroht hat, dass jetzt nochmal mit dem Ukraine-Krieg die Währungen nochmal zusammengebrochen sind und die Vorstellung auch, dass es eben so ein paralleles Geld sein kann. Das kommt ja eben aus der Krise von 2008, wo eben gerade das White Paper erschienen ist. Gleichzeitig habe ich im Crypto Valley gesehen, dass da halt mittlerweile grosse Player auch interessiert sind dran, also zum Beispiel ZIX, Börseninfrastrukturbetreiberin in der Schweiz. Die hat ja mit der STX so eine Digitalbörse, wo man so Assets handeln können, dann irgendwann lanciert. Es kann sein, dass das einfach zu einer mehr oder weniger profanen Anlageklasse wird, auf der man verschiedene Sachen abbilden kann. Ob sie dann immer so absurd sein müssen, wie die NFTs oder auch irgendwie solidere Geschichten sind, das wird sich zeigen müssen. Dass sich da noch etwas tut, dass das auch eine gewisse Zukunft hat in einem regulierten Umfeld, das scheint mir plausibel, aber mit diesen Versprechungen und Utopien und Illusionen vom grossen Hype hat das nicht mehr so viel zu tun.
Also nach dem Hype zurück zur Normalität.
Zum New Normal quasi.
New Normal, genau. Super. Danke für deine Einschätzungen, sehr spannend gewesen. Und auch an euch der Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback ist sehr willkommen auf redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.